Dieser Podcast wurde mit dem Beitrag von Promotourismo FVG produziert. Faszinierend, wandelbar, schwer fassbar. Triest. Wenn Sie subtile Magie begreifen, werden Sie verzaubert und hingerissen sein. Triest kann sich dem Besucher zu jeder Jahreszeit offenbaren. An einem heißen und sonnigen Sommertag, der in Blau und Weiß schillert, an einem Wintermorgen, der von der düsteren Bora gepeitscht wird, oder an einem nebligen Herbstnachmittag durch den schillernden Effekt des feinen Nebels, sowie an einem strahlenden Frühlingstag mit seiner kristallklaren Luft. Der verführerische Charme dieser Stadt liegt aber vor allem in ihren Kontrasten, in ihrer Mischung aus Völkern, Geschichten, ihrer zweispältigen Haltung zwischen strenger Noblesse und lässiger Rauheit, in ihrer trägen Weite zwischen dem Karstplateau mit seinen weißen, von schillerndem Grün überzogenen Felsen und dem unendlichen Blau des Meeres. Das Meer, der Hafen, die Schiffe und der Handel waren die primären Berufungen und zogen Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus an. Seit der Antike ein natürlicher Berührungspunkt zwischen den lateinischen, germanischen und slawischen Völkern, Tergeste war der Name der römischen Siedlung, entwickelte sich Triest jedoch vor allem ab Mitte des 18. Jahrhunderts unter der Ägide einer weitschichtigen habsburgerischen Herrschaft. Hier waren lateinische Kreativität, slawische Korrektheit und teutonische Strenge auf unglaubliche Weise miteinander verwoben und entzeugten eine multiethnische Seele, ante litteram. Eine komplexe, manchmal widersprüchliche Realität, durchgedrungen von einem subtilen Wind der Unruhe. Es ist kein Zufall, dass in Triest zu Beginn des 20. Jahrhunderts die physioanalytischen Theorien Freuds ihre ersten Bewunderer und Anhänger fanden, während Italo Svevo den berühmten Roman La Conscienza di Seno mit seinem modernen, psychoanalytischen Einschlag schrieb. Seit der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts konnte Franco Basaglia auch seine revolutionären Methoden der psychiatrischen Behandlung, die in Gorizia ihren Anfang nahm, erfolgreich weiterführen und sind heute weltweit anerkannt und geschätzt. Scheinbar aus der Zeit gefallen und unempfindlich gegenüber Veränderung, überrascht Triest mit einer unerwarteten wissenschaftlichen Berufung und mit der Anwesenheit wichtiger und berühmter internationaler Gelehrter. 1964 wurde das Zentrum für Theoretische Physik gegründet, benannt nach Abdus Salam, dem Gründer und Nobelpreisträger. 1978 wurde die International School of Advanced Studies, CISA, gegründet. 1982 der Science Park Research Area und 1993 das Synchrotrone Elettra unter Beteiligung des Nobelpreisträgers Carlo Rubbia errichtet. Die Astronomin Margareta Hack leitete die Sternwarte dieser Stadt schon in den 1960er Jahren. Triest, eine Stadt reich an Kultur und reich an literarischen Wegen. Es ist Geburtsort von Dichtern wie Umberto Saba, Schriftstellern wie Italo Svevo, Literaten wie Claudio Marquis und war lange Zeit die Heimat von James Joyce. Die Menschen in Triest sind leidenschaftlich für ihre Musik, Literatur, Kunst und Theater, egal ob Oper oder Prosa. Es gibt zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, berühmt zum Beispiel das Operettenfestival im Sommer, aber auch Sportveranstaltungen sind beliebt, von den spektakulärsten die Bacchulana ist, eine wirklich überfüllte Regatta, die an zwei Sonntagen im Oktober im Golf von Triest stattfindet. Triest verdient es, dass man sich Zeit nimmt und sich auf die lokalen Rhythmen einlässt, ganz auf menschlicher Ebene. Trotzdem können Sie es auch schnell besuchen, mit dem Versprechen, wiederzukommen. Erster Halt, das romantische Schloss Miramar, Hüter einer tragischen Geschichte
von Erzherzog Maximilian von Habsburg, Bruder des viel bekannteren österreichischen Kaisers Franz Josef und der schönen Prinzessin Charlotte von Belgien. Diese Geschichte von Liebe und Ehrgeiz endet mit dem Tod Maximilians, des aufstrebenden Kaisers von Mexiko, durch ein Erschießungskommando in Querétaro und dem Wahnsinn Charlottes, die die Herrscher Europas vergeblich um ein Eingreifen zur Abwendung der drohenden Katastrophe angefleht hatte. Das Schloss steht in einer weißen, istrischen Steinhülle auf einem Felssporn, der ans Meer hinausragt, umgeben von einem wunderschönen Park, den Maximilian selbst liebevoll für seine Braut angelegt hatte. Nach der Besichtigung des Schlosses, dessen Stil sofort in vielen reichen lokalen Residenzen nachgeahmt wurde, geht es weiter in Richtung Zentrum, entlang des Golf bis zur Rive di Trieste, wo sich die spektakuläre Piazza Unità d'Italia öffnet. Regelmäßig angelegt, überblickt er die Weite eines Meeres, das nie gleich ist und ein integraler Bestandteil der räumlichen Perspektive des Platzes ist. An bestimmten klaren Tagen reicht der Blick bis sogar zum Gebirgskranz, der Friaul-Velunisch-Venetien umarmt, während die schneebedeckten Berge direkt in die Adria zu stürzen scheinen, was einen besonderen optischen Effekt darstellt. Wer das Glück hat, Zeuge dieses Naturschauspiels zu werden, hat mit Sicherheit eine fantastische und unwiederholbare Fata Morgana genossen, die sich oft auflöst, sobald die Luft sich verdichtet. Hinter der Piazza, unter der Fassade des Rathaus hindurch, liegt links das schöne römische Theater mit seiner gut erhaltenen Cavea. Wenn man den steilen Hang, der entlang der Via Donota verläuft, hinaufgeht, erreicht man die Spitze des Hügels San Giusto, wo sich die ursprüngliche Siedlung der Stadt und das antike römische Forum befanden, dessen Überreste noch gut sichtbar sind. Daneben dominiert die mächtige Burg San Giusto, die Stadt und die schöne romanische Kathedrale, die ebenfalls nach dem Märtyrerheiligen und Schutzpatron Triests benannt ist und für ihren Glockenturm, die prächtig gotische Rosette und die prächtigen Apsidenmosaike bekannt ist. Nebenan befindet sich die hübsche kleine Kirche San Michel al Carnale aus dem 14. Jahrhundert. Wenn man wieder in Richtung Piazza Unità in Italia hinabsteigt, kann man anhalten, um den sogenannten Riccardo-Bogen zu bewundern, wahrscheinlich eines der Tore der römischen Stadt. Nicht weit entfernt die Barockkirche Santa Maria Maggiore, flankiert von ihrem antiken romanischen Sacellum von San Silvestro, das heute dem Waldenserkult gewidmet ist. Eine Treppe führt wieder hinunter zur Piazza. Links davon befindet sich der malerische Borgo Vecchio, bekannt als Cavana. In der Nähe befinden sich die Piazza Hortis und die Piazza Venezia, die vom Palazzo Rivoltella überragt werden, der das interessante Museum für moderne Kunst und die antiken Möbel aus dem Haus des Barons Rivoltella beherbergt, der die Stadt seinen Palast und seine Sammlung schenkte. Rund um die Piazza dell'Unità gibt es auch eine Reihe von schönen Gebäuden, meist aus dem 19. Jahrhundert in verschiedenen architektonischen Stilen, die sich perfekt in die Stadt einfügen, das sich an das monumentale österreichische Kaiserreich erinnert. Der Canale Grande verläuft entlang der prächtigen Rive und führt einen Bogen Wasser direkt in die Stadt, in dem sich die schönen Paläste, der serbisch-orthodoxe Tempel, der dem heiligen Spiridione gewidmet ist, und die neoklassizistische Kirche San Antonio Nuovo spiegeln und eine perfekte Kulisse bilden. Historische Cafés und Konditoreien sind über die ganze Stadt verstreut. Das neoklassische Café Tomaseo direkt an der Rive und das Café San Marco, das seine Deco-Atmosphäre aus dem frühen 20. Jahrhundert bewahrt hat, gehören zu den repräsentativsten und am besten erhaltenen. Die Pasticceria La Bomboniera in der Nähe von Sant'Antonio Nuovo und die Pasticceria Virona in Largo Biera Vecchia bewahren antike Einrichtungsgegenstände und duftende lokale Süßigkeiten. Die Provinz Triest ist wirklich klein, aber voll an Überraschungen und erstreckt sich hauptsächlich über das Karstplateau, das man von der Stadt mit der Obtschiner Straßenbahn erreichen kann, einer sehr alten Landseilbahn, die noch aktiv und lebendig ist. Der Karst, durchlöchert von tausend und einer Höhle, die Riesenhöhlen bei Skornico ist eine der größten der Welt, ist übersät mit charakteristischen Dörfern, die aus lokalem Stein gebaut wurden. Die Einwohner sind überwiegend slowenischsprachig und bewahren eifrig ihre Traditionen. Über dem Meer, wo die Halbinsel Istrien beginnt, liegt das hübsche Städtchen Muggia, das im Gegensatz zu Triest lange Zeit unter venezianischer Herrschaft blieb. Sehenswert sind der schöne Dom aus dem 13. Jahrhundert mit seiner dreischaligen Fassade und der alten Basilika Muggia Vecchia aus dem 11. Jahrhundert. In dieser östlichsten Ecke Italiens hat die Natur großzügig eine Fülle von Farben, Klängen und Düften geschenkt, die die Einheimischen kennen und lieben. In Triest scheint uns alles zu sagen, dass das Leben wie ein Atemzug vergeht und dass es sich nicht lohnt, in die Ferne zu schweifen, wenn man nicht in der Lage ist, sich selbst in den Dingen, die einen umgeben, die Freude am alltäglichen Leben zu entdecken, die hier jeden Tag von so vielen Naturschönheiten, unverfälschten Speisen, einfachen Ritualen genährt wird. Am Vormittag ein Glas Wein, begleitet von einem warmen Brötchen mit duftendem gekochten Schinken und, sobald ihr die Gelegenheit sich ergibt, ein guter Kaffee, frisch aus der Rösterei. Die julianische Hauptstadt ist in der Tat das erste Rohkaffee-Imperium im Mittelmeerraum und eines der wichtigsten der Welt. Triest ist ein Erlebnis, das sowohl unsere inneren, aber auch unsere sensorischen Dimensionen anspricht. Bei Tisch bleiben die Triestiner ihrer angeborenen Fähigkeit treu, die einfachen und guten Dinge des Lebens zu genießen. Traditionelle, lokale Gerichte in ihrer einfachen Authentizität sind voller Duft, Geschmack und an das Klima der Stadt angepasst. Frischer Fisch in der warmen Jahreszeit, wie zum Beispiel Sardoni, einheimische Sardellen, das Hauptgericht der Sommersaison, das gebraten paniert in Savoie und auf viele andere Arten zubereitet wird. Die Suppen und das herzhafte, schmackhafte Fleisch eignen sich hervorragend für die kalten Tage, an denen der Bora-Wind bis zu 170 Stundenkilometer wehen kann. Jota ist eine ganz besondere Suppe, die man liebt oder hasst, hergestellt mit Sauerkraut, Kartoffeln, Bohnen und Schweinefleisch. Prager Schinken, leicht geräuchert und im Kessel gekocht, heißes Schweinefleisch mit einem Schuss Meerrettichwurzel, Mulasch, Lubinjanska, eine traditionelle slawische Fleischscheibe, die mit Schinken und Käse gefüllt und paniert ist, Eisbein oder Kalbfleisch, Cevapcici, längliche Hackfleischbällchen, sind köstlich slawische Traditionen, die auch in Triest eine Heimat gefunden haben. Auch die Desserts sind einfach, aber ebenso reichhaltig und gehaltvoll. Pinza, Putiza, Titola, Farbe Triestine, Crema Carsinole, Palacinke, eine Art Omelette mit Marmelade gefüllt, auch bekannt in Österreich. Natürlich mischen sich in Triest mehr denn je kulinarische Traditionen des Veneto, Österreichs und Slawiens mit jüdischen, griechischen, serbischen wie auch türkischen Einflüssen. Die gleiche Mischung von Elementen zeigt sich auch in dem freundlichen und oft ironischen lokalen Dialekt, der aus Wörtern aller Herkunft zusammensetzt, wobei Mule und Muli die Mädchen und Jungen sind, während Mate und Mati die Frauen und Männer sind, vielleicht mit einer subtilen Anspielung. Unter den typischen Produkten ist besonders das native Olivenöl Extra Digeste d'Ope zu erwähnen, das aus den Oliven der Sorte Bianchera hergestellt wird, die in diesem Gebiet heimisch ist. Die typischen Weine der Gegend von Triest gehören zum DOC Carso, einem trockenen, rauen, klimatisch schwierigen Land. Seine autochthonen Weine sind sehr speziell, aber mit Charakter. Rot ist der saure Terrano, weiß sind die duftenden und aromatischen Malvasia Istriana, Vitus Quica mit seinem zartfruchtigen Aroma und bekannten Geschmack, sowie Glera, hergestellt aus einer Rebe, die der des Prosecco Tondo ähnlich ist und deren Name seinen Ursprung im gleichnamigen Karsdorf hat. Triest, das träge an der Küste und auf dem umliegenden Hügelland liegt, wirkt wie eine schöne weiße Meerjungfrau, deren süßer Gesang und schmeichelhafte Versprechungen die vorbeifahrenden Seeleute anlocken. Diejenigen, deren Ruf mit Neugierde folgen, sind hoffnungslos gefangen und lassen einen Teil ihrer Seele zurück.
Dieser Podcast wurde mit dem Beitrag der Civibank Societa Benefit der Bank für den Nordosten produziert.